Guten Morgen. So, falls ich es nachher nicht weiß, die Maske ist in der linken Hosentasche. Ja. Letztes Mal habe ich sie gesucht. Ja. Ich glaube, Inge, du hast mitgedacht und hast aufgepasst. Danke. So. Dankeschön. Muss ich bloß noch das Tablet öffnen. Das hat so eine Gesichtserkennung. Und mit der Maske funktioniert das nicht. Merkwürdigerweise. Mit der Brille ja, mit der Maske nein. Na gut. Ja, es ist so, ich muss die Predigt anfangen mit einer Entschuldigung. Ich kann leider nicht das bringen, was ich letztes Mal alles angekündigt habe. Ich habe euch eigentlich gesagt, ich will versuchen, das Danielbuch von uns abzuschließen. Ich möchte euch einen Film zeigen zum Schluss, der das alles nochmal zusammenfasst. Und ich möchte euch auch erzählen, was das alles mit Weihnachten zu tun hat. Ich unterstelle mal, dass ihr um 3 zu Hause sein müsst und deswegen das haut nicht hin. Ja. Wer also wegen Weihnachten oder wegen des Films hier ist, der darf jetzt gehen, tut mir leid. Das ist dann nächstes oder übernächstes Mal dran, ich weiß es nicht. Mit den anderen aber möchte ich in diesem Daniel-Buch weitermachen und mir heute mit euch gemeinsam Daniel 8 anschauen. Und das Interessante und das Wichtige aus meiner Sicht an Daniel 8 ist, dass wir da ganz beispielhaft sehen können, wie exakt die Vorhersagen, die Prophetien Gottes sind, die er dem Daniel gegeben hat. Und dass wir auch sehen können, wie exakt die sich erfüllt haben. Kleiner Vorklapp. Wenn man sich mit dem Danielbuch beschäftigt, dann fällt unter anderem auf, dass es sich auch sprachlich in 2 Teile unterteilen lässt. Der Beginn, nämlich das Kapitel 1 und der Anfang von Kapitel 2, sind in hebräischer Sprache. Dann das Hauptstück von Kapitel 2 bis Kapitel 7, wo wir letztes Mal waren, sind aramäisch geschrieben im Urtext. Und dann ab Kapitel 8 ist das Buch wieder hebräisch geschrieben. Das hat auch einen Grund, und zwar hat es einen Grund darin, dass die hebräischen Kapitel, die hebräisch geschriebenen Kapitel, vor allem Themen behandeln, die für das Volk Israel wichtig sind. Währenddessen die aramäisch geschriebenen Kapitel, aramäisch war damals so die Weltsprache, die Verkehrssprache, wie heute Englisch, solche Themen, die behandeln, die von allgemeinem Interesse sind. Und so wird eben in diesen aramäischen Kapiteln der Plan Gottes mit der Heidenwelt besprochen. Wir erinnern uns da zum Beispiel an Daniel 4, als es darum ging, wie Gott den Nebukadnezar beugte. Und wir erkennen beispielsweise, wie wesentlich es ist, dass wir Gott als Herrscher anerkennen und uns unter seinen Willen demütigen. Aber auch die Kapitel, die hebräisch geschrieben sind und die sich deswegen zuallererst an das Volk Israel richten, sind für uns von Bedeutung. Wir wissen alle, dass das Volk Israel idealtypisch ist für das Volk Gottes aus allen Nationen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns eben auch mit diesen Passagen befassen. Und deswegen machen wir heute mit diesem Kapitel 8 weiter. Zunächst werde ich nochmal ganz kurz das Wesen der Prophetie besprechen. Dann möchte ich mit euch einen kleinen Ausflug in die antike Weltgeschichte machen, um mich danach dann 2 konkreten Prophetien zuzuwenden, damit wir sehen können, eben mit welcher Präzision diese Prophetien geschehen sind. Jetzt? Alles klar, danke. Churchill, habt ihr ihn erkannt? Typische Geste, ne? Das Victory-Zeichen. Ihr habt wahrscheinlich das eine oder andere Mal schon festgestellt, dass ich die Fähigkeit von Churchill mag, Dinge auf den Punkt zu bringen. Er sagt, oder er konnte wie nur wenige Beobachtungen zuspitzen und so formulieren, dass der Kern des Problems ganz deutlich wird. Ich vermeide immer, etwas prophetisch vorauszusagen, denn es ist eine viel bessere Politik, etwas zu prophezeien, wenn das Ereignis bereits eingetreten ist. Ja, da hat er recht. Ja, da hat er recht. In dieser Äußerung, die er in Kairo tat, während des Krieges, wird aber auch deutlich, was der britische Premier möglicherweise von Prophetien der Zukunft hielt. Schlicht nichts. Oder er hielt sie eben für Scharlatanerie. Wir haben das letzte Mal auch gesehen, dass Churchill da vielleicht gar nicht so falsch liegt. Die Gefahr, dass Menschen eben nur so tun, nur behaupten, dass sie Gottes Willen kundtun, ist eben sehr real. bis heute. Und wir hatten auch gesehen, dass Gott schon dem Mose ein ganz klares Unterscheidungsmerkmal an die Hand gegeben hat, an dem wir auch heute noch falsche Propheten erkennen können. Ganz einfach, erfüllt sich die Vorhersage oder erfüllt sie sich nicht? Allein Gott kennt die Zukunft. Trifft eine Vorhersage, die so ein Prophet tut, also nicht ein, ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass er nicht Gottes Wort und Willen kundgetan hat. Und wir wissen, bis heute wimmelt es von diesen Propheten. Leider auch im kirchlichen Bereich, leider auch unter uns evangelikalen Christen. Offenbar ist die Versuchung groß. Wir werden heute aber sehen, dass eben diese Skepsis gegenüber Prophetie auch Einzug gehalten hat in die theologische Forschung und eben die Beurteilung des Wortes Gottes. Und wir werden auch sehen, dass Gott darüber hinweghilft, Zweifel nehmen kann. Nun aber zum Buch Daniel und wie gesagt, ich sage es nochmal, wir sind beim 8. Kapitel dieses Buches angelangt. Und um es so richtig einschätzen und schätzen zu können, was da dem Daniel mitgeteilt wurde, zunächst noch eine letzte Vorfrage. Wie gut kennt ihr euch in der griechischen Geschichte der Antike aus, so ungefähr 350 vor Christus? Ja, Ernüchterung macht sich breit. Was könnt ihr mit dem Begriff Diadochenreiche anfangen? Oder hat jemand schon mal was vom Seleukidenreich gehört? Gut. Also für alle, die jetzt bereuen, im Geschichtsunterricht nicht richtig aufgepasst zu haben, möchte ich diesen Abschnitt der Weltgeschichte ganz kurz zusammenfassen, denn er ist aus meiner Sicht essentiell dafür, dass man versteht, was da bei Daniel geschehen ist. Geschichte fasst man am besten zusammen mit einer Karte. Und was ihr seht, ihr könnt das erkennen, ganz links, das ist das Mittelmeer, ja, da unten sieht man das Rote Meer, der Indische Ozean, also das ist der Nahe und Mittlere Osten, wird man heute sagen, von grob Griechenland, Türkei bis rüber, ganz im Osten ist der Indus, also geht ihn nach Indien rein. Ja. Was ihr seht, ist eine grobe Skizze der Ausdehnung des Weltreiches der Meder und Perser. Dieses Weltreich war aus dem bereits zuvor bestehenden Mederreich und dem etwas später gegründeten Perserreich entstanden und es stand dann unter der Führung persischer Großkönige. Kyros oder Darius sind euch wahrscheinlich Begriffe, da klingelt vielleicht was. Jedenfalls erinnert ihr euch aber, dass es die Meder und Perser waren, die dem babylonischen Weltreich ein Ende gesetzt hatten und die den Belsazar töteten. Ihr erinnert euch an Daniel 5, den Bericht vom letzten Abend des Belsazar, als die Schrift an der Wand erschien. Diese Perser jedenfalls, die versuchten nun, sich eben auch Griechenland, ganz links, ganz im Westen, sich einzuverleiben und trafen dann aber auf erbitterten Widerstand der verbündeten griechischen Stadtstaaten. Also Griechenland war damals nicht ein ganzes Reich, sondern es waren Städte, die ihre Gebiete hatten und die konkurrierten, aber in entscheidenden Dingen zusammenhielten. Und eine der Schlachten, die damals geschlagen wurden, die ist heute noch bekannt, weil ein Bote von dort bis nach Athen rannte, um den siegreichen Ausgang zu verkünden. Wisst ihr, welche Schlacht? Erinnert ihr euch? 42 Kilometer, 195 Meter, Marathon, ne? Die Schlacht von Marathon. Ja, da kommt es her. Da haben die Griechen die Perser abgewehrt. In der weiteren Folge einten sich die Griechen dann zu einem Königreich und ergriffen ihrerseits die Initiative. Sie marschierten Richtung Osten, um das Perserreich zu erobern. Alexander der Große besiegte Darius 333 bei Issos, da klingelt es vielleicht auch nochmal wieder, ja, bei Issos Keilerei und 331 bei Gaugamela. Er marschierte dann weiter bis nach Indien und gründete ein für damalige Verhältnisse gewaltiges Reich, das eben von Griechenland im Westen bis Indien im Osten und Ägypten im Süden reichte. Die Stadt Alexandria, die schau auf der Karte zu erkennen, denke ich. Nein, sehe ich nicht drauf. Die Stadt Alexandria an der ägyptischen Mittelmeerküste wurde von ihm gegründet und ist auch nach ihm genannt. Dies alles geschah wirklich in Windeseile. Der Feldzug begann 334 vor Christus und bereits 323, also knapp 12 Jahre später, starb Alexander in Babylon, noch nicht einmal 33 Jahre alt, war dieses hyperaktive Strategiegenie. Ja, weil er keinen Nachfolger hatte aus eigener Familie, musste man sich behelfen und deswegen wurde das Reich des Alexanders, griechische Weltreich, an vier Generäle, die ihm gedient hatten, aufgeteilt. Und jetzt sind wir bei den Diadochen, so haben die einfach geheißen, das war aber die Bezeichnung für diese Generäle, die vier Diadochen. Und so entstanden diese eingangs erwähnten Diadochenreiche. Unter Lysimachos, Kassandros, Ptolemaios, der übrigens ein Vorfahr von Kleopatra war, die kennt man wieder, und der ist wichtig heute, Seleukos. Dieses Reich des Seleukos und seiner Nachfolger, der Seleukiden, befand sich ganz grob in der Gegend des heutigen Syrien. Und jetzt wird es langsam interessant. Gell? Einer der Nachfahren des Seleukos war Antiochus der Vierte, der nachher noch eine wichtige Rolle spielen wird. Und nachdem ihr jetzt fit seid in griechischer Geschichte, möchte ich euch mit einem kleinen Auszug aus Daniel 8 konfrontieren. Und nebenbei bemerkt, wir haben gerade gesprochen, ich habe es gesagt, so 330 vor Christus ungefähr, Daniel 8 geschrieben, um 550 vor Christus, 220 Jahre vorher. Im dritten Regierungsjahr des Königs Belshazzar hatte ich, Daniel, eine zweite Vision. Dabei sah ich mich selbst, wie ich am Ulai-Kanal in der Residenz Susa stand, die sich in der Provinz Elam befindet. Ich blickte auf, da stand auf einmal ein Schafbock mit zwei mächtigen Hörnern am Kanal, andere Übersetzungen übersetzen mit Widder, am Kanal. Das eine Horn war größer als das andere, obwohl es erst später gewachsen war. Ich sah, wie der Schafbock nach Westen, Norden und Süden stieß. Kein Tier konnte ihm standhalten und es gab keinen, der sich aus seiner Gewalt retten konnte. Er tat, was er wollte und machte sich groß. Als ich aufmerksam hinsah, da kam plötzlich ein Ziegenbock vom Westen her. Er flog nur so über die Erde, ohne den Boden zu berühren. Zwischen seinen Augen hatte er ein auffälliges Horn. Als er bei dem Schafbock angelangt war, den ich am Kanal gesehen hatte, stürzte er sich mit voller Wucht auf ihn. Ich sah ihn auf der Seite des Schafbocks aufprallen. Voller Erbitterung stieß er den Schafbock und brach ihm beide Hörner ab. Der hatte nicht die Kraft, ihm standzuhalten. Er wurde zu Boden geworfen und zertrampelt. Niemand kam ihm zur Hilfe. Der Ziegenbock wurde immer größer. Auf dem Höhepunkt seiner Macht brach sein großes Horn ab. An seiner Stelle wuchsen vier kräftige Hörner in die vier Himmelsrichtungen hin. Aus einem von ihnen kam ein weiteres Horn hervor. Zuerst war es ganz klein, aber dann wuchs es gewaltig nach Süden, Osten und dem Land der Zirde hin nach Israel. Das hat der Daniel damals gesehen. Wir erinnern uns, letztes Mal haben wir da kurz drüber gesprochen. Reiche werden hier durch Tiere versinnbildlicht. Ja. Ist uns eigentlich gar nicht so fremd. Ich habe mir es dann nachher überlegt. Die Alice hat mir gesagt, das ist alles so fremd. Nee, eigentlich ist es gar nicht so fremd. Denkt mal an den Bundesadler oder an Leoparden, die wir hier im Hohenloischen auf Wappen haben. Also, dass wir Herrschaftssymbole mit Tieren wählen, haben wir durchaus auch das württembergische Wappen. Das ist, glaube ich, ein geflügelter Hirsch. Ja, also auch, dass so Tiere gemischt werden, das ist uns nicht so fremd, halt im Alltäglichen vielleicht nicht. Daniel hat da Tiere, in dem Fall ein Widder oder Schafbock und ein Ziegenbock, halt gesehen. Und Achtung, ihr habt es gehört, es geht am Ende um ein kleines Horn. Bereits in Daniel 7, wo Daniel die große Schau der gesamten Weltgeschichte sehen durfte, haben wir damit zu tun gehabt und wir wissen, dass es da gefährlich wird. Daniel übrigens war nachdem er diese Vision, diese Schau hatte, völlig erschöpft und tagelang krank. So sehr war er von dieser Schau erschüttert. In Vers 27 schreibt er davon, dass er fassungslos war über das, was er gesehen hat. Wir haben am letzten Sonntag auch gesehen, dass es eine Folge der Konfrontation mit der göttlichen Sichtweise ist, diese Fassungslosigkeit und Krankheit. Wenn Gott uns seine Wahrheit schauen lässt, wenn Gott uns die echte Wahrheit, wie er die Dinge sieht, erkennen lässt, dann kann das zu Krankheit führen. Daniel erkannte beispielsweise, wie klein der Mensch ist vor Gott. Und wie schon im 7. Kapitel verstand Daniel auch diese Vision nicht, obwohl er bereits zuvor in der Lage gewesen war, die Träume des Königs Nebukadnezar zu deuten. Und wie schon in Kapitel 7, wo er das gleiche Problem hatte, suchte er nach Erklärung und erhielt diese dann auch sogleich. Und jetzt möchte ich die Verse 15 fortfolgende lesen. Als ich Daniel die Vision hatte und sie zu verstehen suchte, stand plötzlich einer vor mir, der wie ein Mann aussah. Gleichzeitig hörte ich eine Stimme über dem Ulai-Kanal, die ihm zurief: Gabriel, erkläre ihm die Vision. Da kam er auf mich zu. Als er näher trat, erschrak ich so sehr, dass ich zu Boden stürzte. Doch er sagte zu mir: Du Mensch, sollst verstehen, dass diese Vision sich auf die letzte Zeit bezieht. Während er das sagte, lag ich wie betäubt auf der Erde mit dem Gesicht zum Boden. Da berührte er mich und stellte mich wieder auf die Beine. Dann sagte er: Ich will dir erklären, was am Ende des Strafgerichts geschehen wird, denn es geht um die Zeit, in der das Ende kommt. Der Schafbock mit den beiden Hörnern meint die Könige von Medien und Persien. Der zottige Ziegenbock, das griechische Königreich. Das große Horn zwischen den Augen des Ziegenbocks ist der erste König des Griechenreichs. Dass es abbrach und dass an seiner Stelle vier andere aufwuchsen, bedeutet: Aus dem Griechenvolk werden vier Reiche entstehen, die aber nicht so viel Macht haben wie der erste König. Und liebe Gemeinde, das kann man wohl eine präzise Vorhersage der Weltgeschichte nennen. Ich denke, dass bereits die Beschreibung des Medo-Persischen Reichs, welches mit einem Schafbock symbolisiert wird, interessant ist. Ein Horn ist größer als das andere, obwohl es später gewachsen ist. Ich habe es vorhin erwähnt, dieses Reich war in der Tat unter der Führung der Perser. Heute wird es in der Regel nur noch als persisches Großreich bezeichnet. Älter aber ist die medische Wurzel. Gott zeigt diesen Umstand in diesem Bild im Detail. Und interessant ist auch, dass Daniel diesen Schafbock am Kanal stehen sieht. In Vers 5. Es ist die Rede, ganz offensichtlich, vom Ulai-Kanal, der in Vers 2 erwähnt wurde. An diesem Kanal liegt Susa, die Hauptstadt des Perserreichs, von der auch im Buch Esther berichtet wird. Und Alexander traf eben nach seiner Auseinandersetzung mit den Persern in Susa ein und erbeutete genau den Staatsschatz und setzte wohl tatsächlich der Herrschaft der Perser ein Ende. Noch eins ist interessant, und das mag die Militärhistoriker unter euch interessieren. Das Wort spricht hier davon, dass diesem Widder oder dem Schafbock in die Seite gestoßen wurde. Die entscheidende Schlacht in Gaugamela, die wurde dadurch entschieden, dass die Griechen, ich meine über die rechte Seite, ins Zentrum vorstießen. Also tatsächlich, die kamen von der Seite, stießen in die Seite, um die Perser zu vernichten. Selbst da geht es wirklich bis ins Detail. Daniel wird in dieser Vision also mit dem persischen Reich und dessen Schicksal und Endlichkeit konfrontiert. Und nochmal, dies alles 4 oder 5 Jahre, bevor das persische Reich überhaupt die Macht von den Babyloniern übernahm. Die kannten die Meder und Perser schon, natürlich, die sind ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen, die kannten die schon, aber die waren keine bedeutende Macht damals. Das war eine Regionalmacht. 4 oder 5 Jahre später haben die sich zur Weltmacht gemausert. Und mehr als 200 Jahre, bevor diese Ereignisse eintraten, hat Daniel das schon gesehen. Und auch die Beschreibung des Alexanderreiches, des griechischen Reiches, ist verblüffend genau. So schnell, dass er den Boden nicht berührte, flog dieser Ziegenbock von Westen her. Also eben aus der Himmelsrichtung, in der für Daniel Griechenland lag. Und der Schafbock hatte gegen den Ziegenbock keine Chance. Er wurde zu Boden geworfen und zertrampelt, können wir lesen. Und genauso ging es Darius, dem letzten der persischen Könige. Zunächst bei Issos und wie gesagt später dann bei Gaugamela wurde er geschlagen. Er musste die Flucht ergreifen und starb dann auf dieser Flucht, von Alexander und seinen Reitern verfolgt. Und dann, auf dem Höhepunkt seiner Macht, bricht eben dieses große Horn ab und wird durch 4 Hörner ersetzt. Und dies deckt sich eben bis ins Detail hervorragend mit der weiteren Entwicklung im griechischen Reich. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, zu dem Zeitpunkt, als er praktisch die gesamte damals bekannte Welt erobert hatte und die griechische Denkweise verbreitet war, da starb Alexander. Und bereits in der eigentlichen Vision ahnt man, worum es geht, aber völlig deutlich wird dies eben in der Erklärung, die der Engel Gabriel dem Daniel gab. Es geht um das persische und das griechische Weltreich. Das heißt, es gibt überhaupt keinerlei Spielraum mehr für Auslegungen. Es ist klar, dass Gott dem Daniel die kommende Geschichte gezeigt hat. Noch einmal, gut 230 Jahre, bevor die Dinge so kamen, wie sie gekommen sind. Und jetzt, meine ich, sollten wir uns noch einmal diese Äußerung Churchills vor Augen führen, dass Prophetien eben am besten im Nachhinein gemacht werden. Und wenn wir uns das vor Augen führen, ich denke, dann ist es aus menschlicher Sicht nur verständlich, dass die moderne Forschung davon ausgeht, dass dieses Kapitel nicht bereits zwischen 605 und 550 vor Christus geschrieben wurden, sondern sie eben auf eine Zeit nach den Ereignissen, nämlich auf das Makkabäerreich 170 vor Christus ungefähr, datiert. Sind wir also darauf angewiesen, eben zu glauben, zu vertrauen? Ist blinder Glaube gefordert? Liebe Gemeinde, wir dürfen glauben, wir dürfen vertrauen, aber der Glaube ist eben nicht blind, sondern Glaube hält einer Überprüfung stand. Glaube lässt sich an der Realität messen. Und Gott zeigt uns bis heute, dass auf sein Wort Verlass ist und dass sein Wort wahr ist. Und so gibt es auch hier bezüglich dieser Ereignisse weitere Zeugnisse. Diese Büste, das Foto dieser Büste, zeigt vermutlich Flavius Josephus. Das ist ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und eines der Werke des Josephus nennt sich Jüdische Altertümer, ein Geschichtsbuch in 20 Bänden. Und das ist eine Geschichte des jüdischen Volkes, beginnend mit der Schöpfung bis zum Ausbruch des jüdisch-römischen Krieges, also 66 nach Christus. Und dieser Josephus gilt allgemein unter den Historikern als zuverlässige Quelle, als zuverlässiger Historiker. Und in diesem Buch Jüdische Altertümer, im 11. Buch des Werkes, berichtet er von dem Besuch Alexanders in Jerusalem. Naja, erinnert euch, Alexander ist auch Richtung Ägypten marschiert, hat da Alexandria gegründet. Und da kam er eben notwendigerweise in Israel, in Palästina vorbei. Und da war er zu Besuch eben auch in Jerusalem und war auch im Tempel. Der wesentliche Punkt dabei ist, dass Josephus davon berichtet, dass der hohe Priester damals, Alexander, das Buch Daniel zeigte. Und dass Alexander sich erkannte in diesem Buch, in diesem Bericht. Also, es gab schon 332 vor Christus dieses Buch. Unter den Makkabäern ist es nicht entstanden. Es ist also nicht so, dass nur wir heute diese Prophetie verstehen können, mit all unserem Wissen über die Geschichte, die danach kam, sondern schon damals verstanden die Menschen, was Gott zu sagen hatte und durch den Daniel dann eben aufschreiben ließ. Damals wie heute war das Klartext. Und damals wie heute zeigte sich unser großer Gott in seiner Macht und Weisheit. Anders aber als etwa bei Nebukadnezar, der den Gott Daniels erkannte, oder bei Darius, nicht dem Darius, den Alexander geschlagen hatte, einen seiner Vorfahren, der ebenfalls bezeugte, dass der Gott der Juden groß ist, wir erinnern uns an das 6. Kapitel, ist von Alexander diesbezüglich eben nichts berichtet. Berichtet ist aber, dass Gott dieses Horn abbricht, dieses Horn abbrach. Und Gott zeigt, wie klein dieser mächtige Alexander, der Herrscher der Welt damals, doch war. Er starb an Malaria, an einer Krankheit übertragen von einer kleinen Mücke. Der Beherrscher der gesamten damals bekannten Welt wird das Opfer eines Insekts. Liebe Gemeinde, deutlicher lässt sich die Ohnmacht des Menschen im Vergleich zu Gottes Macht wohl kaum zeigen. Aber das ist erst das halbe Kapitel. Wir dürfen uns noch dem Rest zuwenden und der hat es ebenfalls in sich. Ich lese jetzt die Verse 8 bis 12, die weiteren Vorhersagen. Der Ziegenbock wurde immer größer, das hatten wir. Auf dem Höhepunkt seiner Macht brach sein großes Horn ab. An seiner Stelle wuchsen 4 Hörner in die 4 Himmelsrichtungen. Aus einem von ihnen kam ein weiteres Horn hervor. Zuerst war es ganz klein, aber dann wuchs es gewaltig nach Süden, Osten und dem Land der Zirde hin nach Israel. Ja, es wuchs bis zum Heer des Himmels hin und schleuderte einige von diesem Heer und von den Sternen auf die Erde und zertrampelte sie. Selbst bis zum Befehlshaber des Himmelsheeres reckte es sich empor. Es nahm das tägliche Opfer weg und verwüstete das Heiligtum. Verbrecherisch setzte es sein ganzes Heer gegen das tägliche Opfer ein, so trat es die Wahrheit mit Füßen und bei allem, was es unternahm, hatte es Erfolg. Und die Erklärung, die Gabriel dem Daniel gab, die findet sich dann in den Versen 21 bis 25. Nee, das stimmt nicht. 23 bis 25 muss es heißen. Ich lese ab 22. Dass es abbrach und dass an seiner Stelle vier andere aufwuchsen, bedeutet, aus dem Griechenvolk werden vier Reiche entstehen, die aber nicht so viel Macht haben wie der erste König. Es hat nur, wenn dann die Herrschaft dieser Reiche zu Ende geht und das Maß ihrer Untaten voll ist, wird ein frecher und hinterlistiger König auftreten. Er wird sehr mächtig werden, wenn auch nicht durch eigene Kraft, und wird ungeheures Verderben anrichten. Was er unternimmt, wird ihm gelingen. Er wird die Starken vernichten und Gottes heiliges Volk ins Verderben stürzen. Dank seiner Schlauheit gelingt ihm der Betrug. In seinem Größenwahn wird er viele ahnungslose Menschen umbringen. Selbst gegen den höchsten Herrn wird er sich erheben, aber schließlich ohne menschliches Zutun zerschmettert werden. Das ist die Vorhersage, die Daniel da weitergekriegt hat. Und wie wir bereits in der letzten Woche festgestellt haben, wird es immer spannend, wenn es um dieses kleine Horn, den kleinen König, ne, Hörner, ihr erinnert euch, Könige oder Fürsten werden als Hörner symbolisiert, geht und hat das auch für die vor uns noch liegende Zeit etwas zu sagen. Von wem also ist hier die Rede? Gabriel gibt dem Daniel und uns einen Hinweis, wann wir in der Geschichte nachschauen müssen, um uns der Antwort zu nähern. In Vers 23 sagt Daniel, wenn die Herrschaft dieser Reiche, der Griechischen, zu Ende geht, also des Persischen und des Griechischen. Und Gott zeigt im Gesicht auch, was das Erkennungsmerkmal sein wird. In Vers 11 spricht er davon, dass das tägliche Opfer weggetan wird und das Heiligtum verwüstet wird. Und tatsächlich findet sich genau dieser Herrscher, der dies getan hat, in der Geschichte zu Ende der griechischen Vorherrschaft im Orient. Ihn vorhin schon angekündigt, Antiochus IV., Beiname Epiphanes. Die Rede ist ganz offensichtlich von diesem Herrn. Er war einer der letzten Nachfahren des Seleukos, von dem ich vorhin berichtet habe, eines der Diadochen. Und jetzt schaut euch mal Vers 9 an. Das ist ganz genau vorhergesagt. Aus einem der Hörner kam ein weiteres kleines Horn hervor. Es wuchs gewaltig und es wuchs vor allem in Richtung Israel hin. Und tatsächlich war dieser Antiochos, der jüngste Sohn seines Vaters, das heißt, eigentlich war er gar nicht in der Thronfolge und trotzdem in der Lage, seine älteren Brüder in der Thronfolge zu übergehen. Und er galt nach dem griechischen Geschichtsschreiber Diodor als mächtigster König seiner Zeit. Aus dem relativ kleinen Diadochenreich des Seleukos war also ein wahrhaft mächtiger Staat geworden. Der war gewaltig gewachsen und von großer Macht. Beinahe hätte der Antiochos sein Reich sogar mit dem Reich der Ptolemäer, also mit Ägypten, vereint. Die Römer haben das damals verhindert, die da an die Macht kamen und aufkamen. Und in diesem Zuge eroberte er eben auch Jerusalem, als er auf dem Weg mit seinem Heer Richtung Ägypten war. Und dort tat er dann das, was für die Juden ein völliges Unding war. Er schaffte eben das tägliche Opfer im Tempel ab und verbot dem Gott der Juden zu dienen und zu opfern. Er ließ sogar im Tempel ein Standbild des Zeus, des griechischen Götzen, aufstellen und er opferte diesem im Tempel ein Schwein. Ja, deutlicher kann man dieses Heiligtum wohl nicht verwüsten. Und auch für die Juden selbst begann eine harte Zeit. Der jüdische Glaube wurde verboten und Antiochos setzte einen Juden, der sich aber zum Griechentum bekannte, Menelaos hat er geheißen, als Hohepriester ein. Interessant noch, Menelaos hatte dafür bezahlt, der hat sich diesen Posten gekauft. Das Hohepriestertum war also käuflich geworden. Man sah Priester, die im Stadion nackt an Wettkämpfen teilnahmen, also der damals üblichen griechischen Sitte folgten. Beruhigt euch, da waren nur Männer zugelassen im Stadion. Also, aber aus jüdischer Sicht geht sowas halt nicht. Ja. Sie folgten der griechischen Sitte und taten die Seleukiden eben alles, was möglich und denkbar war, um die jüdische Kultur und den jüdischen Glauben völlig auszumerzen. Und eben die Juden umzuerziehen zu guten Griechen, zu Anhängern einer Vielgott-Religion zu machen. Den Juden wurde verboten, das mosaische Gesetz zu halten. Der Sabbat durfte nicht mehr gefeiert werden. Die Söhne der Juden durften nicht mehr beschnitten werden. Und im Dezember 167 vor Christus wurde den Juden sogar geboten, unreine Opfer darzubringen und Schweinefleisch zu essen. Bei Zuwiderhandlung drohte die Todesstrafe. Und noch etwas tat Antiochos und trieb den Frevel damit auf die Spitze. Auf der Münze, die ich da euch abgebildet habe, ist zu lesen: Antiochos, der erschienene Gott, der Siegreiche. Epiphanes, sein Beiname, bedeutet der Erleuchtete oder der Erschienene. Antiochos lässt sich also selbst als Gott bezeichnen. Das mag jetzt für die Griechen damals nichts Besonderes gewesen sein und nicht der Aufreger gewesen sein. Aber liebe Gemeinde, wir sind keine Griechen. Aus jüdischer Sicht und aus unserer Sicht, die wir wissen, es gibt nur einen Gott. Und aus Sicht unseres großen Gottes ist das halt nichts anderes als Gotteslästerung. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben, so lässt es uns unser großer Gott im ersten Gebot wissen. Und Vers 25, den ich gerade gelesen habe, erweist sich eben einmal mehr als Klartext. Selbst gegen den höchsten Herrn wird er sich erheben. Die Prophetie des Daniel erweist sich erneut als klar und wahr bis ins Detail. Und eben auch in dieser Geschichte machte Gott klar, dass er es nur eine Zeit lang zulässt, wenn Menschen ihn verspotten, dass es aber eben nicht grundsätzlich in Ordnung ist und dass Menschen nicht grundsätzlich diese Möglichkeit, diese Macht haben. Denn Gott teilte dem Daniel mit, dass diese Zeit ein Ende haben wird und wann dieses Ende ist. Und jetzt möchte ich die Verse 13 und 14 lesen. Dann hörte ich, wie einer der heiligen Engel einen anderen fragte: Wie lange soll nach der Vision das tägliche Opfer unterbunden und das Heiligtum durch frevelhafte Entweihung verödet werden? Dieser antwortete mir: Wenn 2300 Abend- und Morgenopfer vergangen sind, wird die Ordnung des Heiligtums wiederhergestellt sein. Gott sagte dem Daniel also, dass es 2300 Abend- und Morgenopfer lang dauern wird, bis die Ordnung im Heiligtum wiederhergestellt wird. Oder anders formuliert, 1150 Tage, ne? 2300 durch 2, 1150. Und genau so kam es. Die Provokationen des Antiochos führten in der Folge zum Aufstand der Makkabäer, angeführt von Mattathias, dem Hasmonäer, und seinem Sohn Judas Makkabäus. Und dieser reinigte den Tempel dann um das Jahr 163 und führte den Opferritus wieder ein. Bis heute feiern die Juden da ein Fest, Hanukkah, ne? Hanukkah, das Lichterfest, als Gedenken an die Tempelreinigung. Und wenn man damals auf den Kalender gesehen hat, als das Opfer wieder eingeführt wurde, als der Tempel gereinigt war, dann hat man ein Kalenderblatt des Januar 163 vor Christus gesehen. Und jetzt wird es euch vermutlich nicht mehr wundern, dass die Abschaffung des Opfers im Dezember 167 vor Christus genau 1150 Tage her war. Nach Gottes Vorhersagen kann man offensichtlich die Uhr stellen. Seine Worte sind wahr und auch seine Weissagung ist Verlass. Aber Antiochos, der ist eben nicht nur die Erfüllung der Prophetie von dem kleinen Horn damals. Ich habe euch gesagt, dass diese Vision auch für unsere Tage etwas zu sagen hat. Und so besteht eben zwischen den Auslegern Einigkeit dahin, dass dieser Antiochos eine der Vorschattungen des kommenden Antichristen ist. Und auch da möchte ich auf Offenbarung 13 verweisen, auf das Gesicht, das Johannes von dem Tier aus dem Meer hatte. Auch dieses wird sich anbeten lassen von allen Menschen, außer von denen, deren Namen im Buch des Lebens verzeichnet sind. Diese werden widerstehen und sich vor dem Antichristen eben nicht beugen. Von Antiochos können wir verschiedene Dinge lernen über den kommenden Antichristen. Er wird große Macht erhalten und andere unterwerfen. Er wird durch das trügerische Versprechen von Sicherheit an die Macht kommen. Er wird intelligent sein und überzeugend wirken. Und schließlich wird seine Herrschaft durch ein göttliches Gericht beendet werden. Antiochos starb, wenn man dem Bericht des Makkabäerbuches folgt, jämmerlich in der Wildnis in einem fremden Land. Und wie seiner Herrschaft eine klare Frist gesetzt war, so wird es auch am Ende der irdischen Geschichte sein. Die Herrschaft des Antichristen ist begrenzt. Und wie bei Antiochos ist es auch beim Antichristen eben so, dass es unser großer Gott ist, der die Grenzen setzt. Denn er und niemand anderes ist der Herr der Geschichte und setzt Könige ein und setzt sie ab. Und liebe Gemeinde, es gibt noch einen weiteren Grund, aus dem diese Prophetie für uns heutigen Gläubigen so beispielhaft ist. Die Juden, die zur Zeit des Antiochos das Danielbuch kannten, die waren nicht überrascht. Sie waren eben vorbereitet und sie wussten, dass es mitnichten so ist, dass Gott sein Volk verlassen hätte. Sie konnten die Dinge einordnen und sie verstanden, weshalb die Frevel geschahen und warum diese überhaupt möglich waren. Eben weil Gott es zugelassen hat. Nicht, weil Gott schwach ist oder er nicht existiert, sondern weil er es so beschlossen hatte, um sein Volk zu führen. Und das gilt auch für uns. Auch wir mögen uns vielleicht ab und zu fragen, warum Gott oder wie Gott bestimmte Dinge zulassen kann. Auch wir haben vielleicht manches Mal Zweifel daran, dass es eben ein liebender Gott ist, den wir anbeten. Aber machen wir uns in solchen Situationen immer wieder bewusst, dass Gott von Anfang an seinen Plan hat und diesen verfolgt, auch wenn wir nicht verstehen, warum die Dinge geschehen, wie sie eben geschehen. Dieses Wissen war deswegen Trost für Brüder und Schwestern, die unter anderen Vorschattungen des Antichristen leiden mussten. Es tröstete die Christen, die unter Nero litten. Es tröstete die Gläubigen, die Hitler widerstanden, ebenso wie die Brüder in der Sowjetunion. Es sagt auch heute noch den Geschwistern in Nordkorea, dass eben Jesus es ist, der die Zügel in der Hand hält und weist Gläubige in China darauf hin, dass er es ist, der sein Volk retten wird. Ich denke, dass vielleicht nicht der letzte Grund aus diesem Danielbuch klar wird, aber das ist letztlich auch nicht notwendig. Es reicht aus, wenn wir verstehen, dass nichts auf der Welt passiert, was Gott nicht zulässt. Und dass das damals ebenso war, wie es auch heute ist. Und wenn wir jetzt noch sehen, was die Juden damals noch nicht sehen konnten, nämlich dass Gott sein Volk so sehr liebt, dass er sich selbst in seinem Sohn in den Tod gibt, um zu erretten, dann können wir eben vollständig darauf vertrauen, dass die Dinge zu unserem Besten sind, so wie sie sind. Das ist ein Grund, Gott zu loben und zu preisen. Und jetzt möchte ich euch noch auf eine letzte Beobachtung in diesem Kapitel hinweisen. Es war Gabriel, der hier dem Daniel die Erklärung lieferte, was diese Vision zu bedeuten hat und was es eben mit diesen Hörnern auf sich hatte. Und auch im Neuen Testament spielt Gabriel noch einmal eine Rolle, er taucht nur zweimal auf. Er verkündet der Maria, deren Auserwählung als Mutter Jesu, und er erscheint dem Zacharias bei der Ankündigung von Johannes dem Täufer. Das ist deswegen spannend, weil eben Zacharias, nachdem er seine Sprache wieder erlangt hatte und dann vom Heiligen Geist erfüllt wurde, anfing Gott den Herrn zu loben und zu preisen. Und dabei sprach er, und jetzt sind wir in Lukas 1, Vers 69, von dem Horn des Heils, welches aus dem Haus seines Dieners David hervorgeht. Möglicherweise war es Gabriel, der dem Zacharias diesen Begriff auf die Zunge gelegt hat. Jedenfalls wird aber eben auch hier klar, dass es nicht das kleine Horn ist, der Antichrist, der siegen wird, sondern der starke Ritter, das Horn des Heils. Anders als bei allen Herrschern dieser Erde und bei allen Vorschattungen des Antichristen, geht es bei diesem Horn des Heils, bei Jesus, nicht um Selbsterhebung, sondern es geht um das Heil für viele. Es geht um das Heil für dich, für mich, das Heil, das allen Menschen angeboten ist. Amen. Ich möchte noch beten. Großer, allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, hab Dank, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Herr, wir staunen, wenn wir sehen, was du in der Geschichte getan hast, wenn wir sehen, wie groß und erhaben du bist, wie weit dein Horizont ist, wie weit deine Sicht und deine Weisheit über unsere Weisheit hinausgeht. Hab Dank, Herr, dass du dich uns offenbarst, dass du in Jesus zu uns gekommen bist, dass du durch das Opfer am Kreuz den Zugang zu dir geschenkt hast. Herr, wir beten dich an, wir rühmen dich, wir preisen deine Stärke. Herr, und wir bitten dich, sei du mit uns. Beschütze uns, bewahre uns auch in der kommenden Woche, Herr. Sei mit jedem einzelnen deiner Kinder. Lass uns dich erkennen, lass uns dich spüren und lass uns immer bewusst sein, Herr, dass wir in deiner Hand sind. Amen.